Wir lesen einen Text aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Johannesevangelium Kapitel 6, die Verse 16 bis 21. Es ist der Bericht, wie unser Herr Jesus Christus auf dem See geht und als Gespenst von den Jüngern gehalten wird. Johannes 6, ab Vers 16. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See, und sie stiegen in das Schiff und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen, und der See wurde durch einen starken Wind aufgewühlt. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Schiff herankommen, und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen: Ich bin's, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Johannes berichtet hier in diesem Text sehr knapp und auch verständlich von dem Geschehen auf dem See Genezareth. Dieser See wird ja in der Bibel auch Meer bei Tiberias oder auch Galiläisches Meer genannt. Der See hat eine Fläche von etwa 170 Quadratkilometern. Er ist doppelt so groß wie der Chiemsee in Bayern. Und das Interessante, der See liegt etwa 200 Meter unter dem Spiegel des Mittelmeeres und etwa 100 Kilometer nördlich des Toten Meeres. Auch die Evangelisten Matthäus und Markus berichten von diesem Geschehen, beide aber ausführlicher, als es Johannes hier tut. Lukas ist der einzige der vier Evangelisten, der gar nichts darüber berichtet. Wir kennen ja außerdem noch den Bericht aus der Bibel, dass Petrus Jesus auf dem Wasser entgegengeht, dass er anfängt zu sinken und von Jesus gefragt wird: Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Hier ist Matthäus der einzige der Evangelisten, der von diesem Ereignis mit Petrus berichtet. Die anderen drei erzählen es nicht. Als es Abend geworden war, gehen die Jünger Jesu hinab an den See. Der Abend beginnt nach israelitischer Zeiteinteilung um 18 Uhr. Die Jünger hoffen, die nicht weite Schifffahrt nach Kapernaum gut bewältigen zu können. Und sie haben ja auch Männer unter sich, die das Rudern, das Fahren auf dem See, auch bei Dunkelheit beherrschen. Sind doch Petrus und Andreas und auch Johannes und Jakobus als Fischer auf ein nächtliches Verweilen auf dem See gewöhnt. Also menschlich gesprochen ideale Voraussetzungen, um in das gewohnte Kapernaum zu gelangen. Der See Genezareth ist, so habe ich nachgelesen, für seine plötzlich aufkommenden Stürme bekannt. Und genau das geschieht hier nun in diesem Bericht. Das Wasser wird durch einen heftigen Sturm aufgewühlt. Wie schlimm ist ihre Situation gewesen? Waren sie in Todesnot? Wohl nicht. Johannes berichtet hier nur, dass ein starker Wind wehte, und auch bei Matthäus und Markus lesen wir nichts von großer Gefahr. Markus schreibt, dass sie sich beim Rudern quälen, denn der Wind ist ihnen entgegen. Wir haben hier also eine andere Situation vor uns als bei dem zweiten Bericht, den wir aus der Bibel kennen über die Stillung des Sturms, zum Beispiel aus Markus 4. Dort sind die Jünger in der Tat in Lebensgefahr, denn die Schrift berichtet uns, dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde und sich mit Wasser füllt. Jesus ist damals mit an Bord, er schläft im Schiff. Aber in unserem Bericht heute besteht offensichtlich keine Lebensgefahr. Es ist wohl nur sehr anstrengend und mühsam für die Jünger, gegen den starken Wind zu rudern. Sie rudern in Richtung Kapernaum. Und nach etwa 25 oder 30 Stadien, so haben wir es gelesen, sehen sie Jesus auf dem See gehen. Matthäus und Markus berichten noch, dass sie ihn zunächst für ein Gespenst halten. Ein Stadion war damals ein Längenmaß. Wenn wir in den Anhang unserer Elberfelder Bibel schauen, dann lesen wir, dass dies etwa 185 Meter gewesen sind. Das Stadion in Olympia, dieser Stadt in Griechenland, wo die Olympischen Spiele ihren Ausgang hatten, ist heute noch gut erhalten und hat eine Länge von 192 Metern. Die Jünger sind also etwa 5 Kilometer gerudert und befinden sich mitten auf dem See. Matthäus und Markus berichten noch, dass es um die 4. Nachtwache war, als Jesus zu ihnen kommt. Die Nacht war zur Zeit des Neuen Testaments in 4 Nachtwachen zu je 3 Stunden eingeteilt. Die 4. Nachtwache war die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens. Die Jünger haben somit lange Zeit, von 18 Uhr abends bis 3 bis 6 Uhr morgens, gerudert fast die ganze Nacht mühsam und sind doch weit von Kapernaum entfernt. Jesus sieht ihre Not. Wo ist er die ganze Zeit gewesen? Vers 15 berichtet uns, dass er alleine auf einem Berg war, sicher, um zu beten, um mit dem Vater alleine zu sein, ohne Jünger, ohne Menschen. Aber Jesus sieht auch dort seine Jünger, er sieht ihre Mühsal beim Rudern gegen den Wind. Und er kommt zu ihnen. Als Sohn Gottes hebt er die Naturgesetze auf. Ein Mensch, der auf dem Wasser gehen kann, ist nach unseren Naturgesetzen nicht möglich. Und deshalb fürchten sich auch die Jünger so sehr vor diesem Menschen, dieser Erscheinung, diesem Gespenst, was sie dort vermuten. Und sie schrien, so schreibt es Matthäus, vor Furcht. Ich bin es, fürchtet euch nicht, so begegnet Jesus seinen Jüngern. Matthäus und Markus berichten noch, dass der Wind sich legte. Jesus begegnet seinen sich hier mühsam abkämpfenden Jüngern und befreit sie aus ihrer unangenehmen und belastenden Situation. Wir erkennen hier in diesem Text Jesu große Fürsorge für seine Jünger und erkennen auch in den Wundern, die wir hier sehen, welch mächtigen Herrn wir haben, der in der Lage ist, die Naturgesetze aufzuheben und der auch unseren Nöten und Mühsalen beistehen wird und beistehen kann. Wir könnten an dieser Stelle unseren Gottesdienst beenden und dankbar sein für Gottes Allmacht und seine Fürsorge für seine Kinder und könnten auseinandergehen. Doch der Text hat noch eine ganz andere und viel tiefgehendere Botschaft an uns. Aber dies erschließt sich erst, wenn wir den vorhergehenden Text mit hinzuziehen. Es ist der Bericht über die Speisung der 5000. Ich berichte kurz, was dort geschrieben steht. Eine große Volksmenge folgt Jesus nach, weil er Kranke heilt. Jesus vermehrt dann 5 Gerstenbrote und 2 Fische so, dass 5000 Männer davon satt werden. Es blieben nach dem Mahl noch 12 Körbe von Broten übrig, also viel mehr als die Ausgangsmenge gewesen ist. Das muss für die Menschen und für die Jünger Jesu ein unglaubliches Ereignis gewesen sein. So unglaublich, dass die Menschen in Jesus den Propheten sehen, der nach den Aussagen des Alten Testamentes in die Welt kommen soll. In Israel gab es eine große Hoffnung nach dem Erscheinen dieses Propheten und die Menschen erwarteten aktuell von ihm, dass er sie von der römischen Herrschaft befreien würde. Deshalb wollten sie ihn zum König machen. Vers 5 im Johannesevangelium Kapitel 6 beschreibt dies dramatisch mit den Worten: Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen. Das Wort ergreifen kann man auch mit entführen übersetzen. Jesus sollte nach dem Willen der Menschen gewaltsam zum König gemacht werden. Aber war das denn so unverständlich? Wünschte nicht auch wir uns einen Herrscher, der uns von dem verfluchten Erdboden befreien könnte, so dass wir nicht mehr im Schweiße unseres Angesichts unser Brot essen müssen? Ein Herrscher, der Dornen und Disteln wieder abschafft? Wer wünschte sich nicht solch Ideale, solch paradiesische Zustände zurück. Wer könnte denn etwas gegen einen solchen Herrscher haben? Und auch die Befreiung von der römischen Oberherrschaft. Ist das denn ein so verwerflicher, ein so unverständlicher Wunsch der Israeliten gewesen? Hatten sie denn nicht in ihrer langen Geschichte immer wieder erlebt, dass Gott sie auch als Volk befreite und als Staat wieder zusammenführte? Denken wir an Mose. Mose führte das Volk Israel aus Ägypten heraus nach Kanaan. Oder an Nehemia und Esra. Unter diesen beiden dürfen die Israeliten Jerusalem wieder aufbauen und Persien verlassen. Also so völlig unverständlich war der Wunsch der Juden nicht nach Befreiung von den Römern. Sie hatten es in der Vergangenheit immer wieder erlebt und deswegen verstehen auch wir ihren Wunsch, den sie hatten zur Zeit Jesu. Und wer käme besser in Frage für diese Aufgabe als Jesus selber? Er hat doch seine Macht bewiesen durch die Heilung von Kranken, durch die Vermehrung von Brot und Fisch für viele tausend Menschen. Wie naheliegend ist es, dass dieses Volk diesen machtvoll handelnden Mann zu ihrem König machen wollte. Wenn ich damals gelebt hätte, ich hätte meine Hand auch erhoben, wenn es um die Wahl dieses Mannes zu unserem König gegangen wäre. Und wenn er es selber nicht wagt, den Königstitel für sich zu fordern, dann machen wir ihn eben zum König. Wir ergreifen ihn, wir entführen ihn, wir zwingen ihm die Königswürde auf. So werden manche Israeliten damals gedacht haben. Und sie verkennen vollständig, dass Jesus Christus nicht gekommen ist, ein irdisches Königreich aufzurichten. Er ist gekommen, ein himmlisches Königreich einzurichten. Ein Reich Gottes, in das man nur hineingelangt, wenn man von oben geboren wird. Sie erkennen nicht die Botschaft Jesu, die er an Nikodemus richtete. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes, man kann auch übersetzen, die Königsherrschaft Gottes, nicht sehen. Das bleibt ihnen verborgen. Ihnen geht es um ein irdisches Reich. Jesus geht es um ein himmlisches Reich. Jetzt noch wollen sie ihn zum König machen. Aber kurze Zeit später murren die Juden über ihn, weil er Worte sagt, die sie nicht verstehen, himmlische Worte, ewige Worte. Ich bin das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Ich bin das Brot des Lebens. Viele seiner Jünger sagen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Wenden wir uns aber jetzt den Jüngern zu, um die soll es ja eigentlich gehen. Johannes berichtet uns nichts über die Reaktion der Jünger auf das Wunder der Vermehrung von Brot und Fisch. Wir müssen bei Matthäus und auch wieder bei Markus nachschauen. Beide schreiben, nachdem dieses Wunder mit der Speisung der 5000 geschehen ist, und sogleich nötigte er seine Jünger, in das Boot zu steigen und an das jenseitige Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Jesus nötigt seine Jünger. Nötigen bedeutet so viel wie treiben, wie zwingen. Und den Grund für diese eigenartige Maßnahme Jesu erfahren wir auch nicht bei Johannes, sondern Markus nennt uns den Grund am ausführlichsten. Denn sie, die Jünger, waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Man kann auch übersetzen, denn sie hatten das Wunder mit den Broten nicht verstanden, da ihr Herz weiterhin verstockt war. Das also ist der Grund dafür, dass Jesus die Jünger regelrecht in das Boot zwingt und sie befiehlt, wegzufahren. Ihr verstocktes, verhärtetes Herz. Jesus entlässt die Volksmenge alleine, so berichten es uns Matthäus und Markus noch. Auch die Jünger hofften wie das Volk, dass Jesus ein irdisches Königreich errichten werde. Und wer von ihnen wollte nicht einmal bei einem so erfolgreichen König eine wichtige Aufgabe, ein wichtiges Amt innehaben? Johannes und Jakobus bitten Jesus einmal, zu seiner Rechten und zu seiner Linken in der Herrlichkeit sitzen zu können, also die wichtigsten Positionen neben Jesus einzunehmen. Und Petrus fragt Jesus einmal über Johannes, als es um die künftige Aufgabe des Petrus geht: Was soll aber dieser? Jesus muss ihm sagen, dass es ihn nichts angeht. Also die Jünger waren sicher nicht frei von dem Gedanken, bei einem solch mächtigen Herrn und Meister, König und Herrscher einmal wichtige Aufgaben in einer Regierung übernehmen zu können. Wie könnten sie auch frei von dem Gedanken sein, denn Jesus hatte sie ja als seine Jünger erwählt. Erkennen wir uns vielleicht auch in diesen Worten? Stimmen unsere Pläne und Vorstellungen mit denen von Jesus Christus völlig überein? Wie viel Eigenes ist da oft dabei, das Jesus wieder zurechtrücken muss? Geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Petrus, sondern auf das, was der Menschen ist. So wurde Petrus einmal von Jesus getadelt. Die Menschen verstanden von Jesus Christus, seinem Kommen und seinem Auftrag überhaupt nichts. Die Jünger verstanden auch fast nichts. Erst viel später, nach der Auferstehung Jesu, wurde ihnen vieles klarer. Und das ist auch ein Hinweis an alle, die erstmals in Berührung mit Gottes Wort kommen, die erstmals in einer Kirche, in einer Gemeinde Gottes Wort hören. Manches von dem, was sie dort hören, was hier in diesem Buch geschrieben ist, ist einfach mit menschlichem Verstand nicht zu erfassen. Und dann streiten solche Menschen und lehnen Gottes Wort wegen angeblicher Widersprüche und Unverständlichkeiten ab. Es wäre viel besser, sie würden nicht so gleich reagieren, nicht gleich streiten, nicht gleich ablehnen, sondern kommen, immer wieder kommen, Gottes Wort hören und prüfen. Gottes Wort enthält doch so viel Wertvolles, so viel Helfendes, so viel Heilendes, dass es schade ist, es vorschnell als unverständlich abzutun. Solchen möchte ich zurufen: Kommt, kommt immer wieder, hört und prüft Gottes Wort. Der Heilige Geist wird es euch aufschließen und Verständnis dafür schenken. In den Herzen der Jünger stand das Unkraut noch gewaltig hoch. Auch sie konnten sich offensichtlich Jesus nur als irdischen König von Israel vorstellen. Und sie standen nach dem großartigen Wunder der Brotvermehrung in der Gefahr, sich auf die Seiten der Menschen zu stellen. Und davor musste sie Jesus bewahren. Deshalb schickt, ja zwingt er sie, mit dem Boot wegzufahren. Er entlässt die Volksmenge alleine, ohne seine Jünger. Das ganze Geschehnis hier auf dem See hätte sich erübrigt, wenn die Jünger unter dem Eindruck der wunderbaren Speisung Jesus nicht als politischen Messias gesehen hätten. Jesus erkennt ihr vollständig falsches Denken und muss ihnen nach der großartigen Brotvermehrung eine gegenteilige Erfahrung verschaffen. Eine Erfahrung der Nacht, der Dunkelheit, der Mühsal, der nicht aufhörenden Strapazen, des unendlich weit entfernt zu scheinenden Zieles, des unangenehmen Gegenwindes, der scheinbaren Ferne ihres Meisters, der Angst, ein Gespenst käme auf sie zu. Sie rechnen nicht einmal damit, dass Jesus es ist, der auf sie zukommt. Jesus ist für sie weit weg, weit zurück, jedenfalls woanders. Sie denken nicht einmal daran, dass er ihnen in dieser Situation jetzt beistehen könnte, indem er auf dem See ihnen entgegenkommt. Welch eine niederschmetternde Erfahrung nach dem großartigen Speisungswunder. Ein riesiges Tief nach einem großen Hoch. Wie werden die Jünger nach dem Wunder der Brotvermehrung in der schwierigen Situation auf dem See gelitten haben? Wo war ihr Meister, ihr Herr? Der Alltag mit all seinen Brüdern hatte sie wieder, und Jesus war weit weg, so schien es. Liebe Brüder und Schwestern, wie geht es uns? Kennen wir auch die Situation, dass wir andere Vorstellungen haben von unserem Leben in der Nachfolge Jesu, von unseren Aufgaben, andere Vorstellungen, als der Herr sie davon hat? Dann muss uns Jesus vielleicht auch einmal Wege führen in der Nacht, in der Dunkelheit, im Gegenwind, im mühsamen Arbeiten, mit Furcht verbunden, um uns wieder zu den richtigen Herzensgedanken zu bringen. Wann haben wir zuletzt einen Sturm im Leben erlebt? Wann hatten wir Gegenwind? Wann sind wir gerudert und sind dem Ziel doch kaum näher gekommen? In unserem letzten Bibelgesprächskreis vor etwa 1,5 Wochen sagte ein Bruder, und jetzt gebe ich es mit meinen Worten wieder, er hat es nicht wörtlich so gesagt, aber er hat es so gemeint, sagte ein Bruder, dass es völlig normal sei, wenn wir in solchen Situationen unseren Herrn Jesus Christus um Hilfe anrufen würden. Was wir aber eigentlich nie machen würden, ihn zunächst einmal fragen: Herr, willst du mir durch dieses Geschehen, durch diesen Sturm irgendetwas sagen? Wenn du mir etwas sagen willst, dann schenke, dass ich es auch erkenne, und dann hilf mir auch in dieser Situation. Viel zu schnell, so sagte der Bruder, bitten wir den Herrn um Hilfe und Rettung in den Stürmen unseres Lebens. Und dabei will er uns manches Mal, sicher nicht immer, aber manches Mal, gerade durch solch einen Sturm, durch solch einen Gegenwind, eine wichtige Botschaft sagen. David hat das erkannt, wenn wir in dem gelesenen Psalm eben gehört haben: Lehre mich, Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. David musste die Wege Gottes lernen, sie fielen ihm nicht automatisch zu. Dass unsere Gedanken und unsere Wege nicht immer mit Gottes Gedanken und seinen Wegen übereinstimmen, das wissen wir aus dem Buch Jesaja. Hier sagt Gott: Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Die Jünger lernten das nach dem unglaublichen Erlebnis der Vermehrung der Speise. Nicht in ihren Vorstellungen, nicht in ihrer Wahrheit, sondern in Gottes Wahrheit zu leben und seinen Weg zu lernen. Sie lernten, diesen viel höheren Weg Gottes zu gehen, als sie es hätten sich vorstellen können. Sie mussten lernen, Gottes Gedanken zu erfahren. Und deshalb wurden sie von ihrem Herrn und Meister wieder auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt. Nicht der grenzenlose Überfluss an Nahrung war die zukünftige Wirklichkeit ihres Lebens, sondern im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen. Und in ihrem Leben als Jünger waren sie nicht als Minister in einer irdischen Regierung unter einem Regierungschef Jesus vorgesehen, sondern ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. So sagt Jesus zu Petrus, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte, so lesen wir es in der Schrift. Die Jünger wurden alle keine Minister in einer irdischen, jüdischen Regierung. Sie starben vermutlich alle den Märtyrertod bis auf Johannes. Jesus war nicht gekommen, um ihr irdischer König zu werden und die Besatzungsmacht zu vertreiben, sondern er kam, um ihr himmlischer König zu werden, der zunächst aber sterben und am dritten Tage auferstehen musste. Die Jünger missverstanden das Geschehen der Brotvermehrung. Jesus griff ein, zwang sie in ein Ruderboot, ließ sie lange in der Nacht gegen den Wind rudern und ängstigte sie, als käme ein Gespenst auf dem See daher. Wahrlich ein harter Kontrast zu dem eben erst erlebten starken Wunder. Aber eines darf uns trösten bei diesem Bericht: Jesus begrenzt die Zeit des Gegenwindes. Er setzt seinen Jüngern nicht unendlicher Mühsal aus. Er wendet sich ihnen zu. Er kommt zu seiner Zeit und hilft und beendet die Zeit des Sturmes. Kein unendliches Mühen, kein ewiges Abquälen. Ein barmherziger Herr greift ein und befreit sie von der mühsamen Ruderei. An dieser Stelle einmal eine Frage an die Gemeinde. Wie viele Wunder werden uns denn von den drei Evangelisten Johannes, Matthäus und Markus berichtet? Bei diesem Geschehen hier auf dem See. Sag mal eine Zahl. Jesus geht auf dem See, Petrus geht auf dem See, der Wind legt sich. Gibt es noch ein Wunder? In diesem einen Bericht, nicht alle zusammen, sondern nur in diesen wenigen Versen. Drei sind es bis jetzt. Es sind aber vier Wunder, die wir hier lesen. Lesen wir doch Vers 21, etwas, was man ganz leicht überliest. Sie wollten ihn nun in das Schiff nehmen und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fuhren. Da steht nicht, dass das Rudern leichter ging. Das Schiff war sogleich am Land, wohin sie fuhren. Nachdem die Jünger die Lektion ihres Herrn und Meisters gelernt hatten, nachdem sie Stunden der Mühsal erleben mussten, Furcht, Angst, geschieht ein neues Wunder durch unseren Herrn. Und sogleich war das Schiff am Land, ohne dass sie hätten rudern müssen. Das dürfen auch wir erhoffen, liebe Geschwister, wenn sich Gegenwinde in unserem Leben aufbäumen. Es können Gegenwinde sein, durch die der Herr Jesus uns etwas zeigen möchte, etwas zurechtrücken möchte, falsche Überlegungen in unserem Herzen korrigieren möchte. Lassen wir doch solche Gegenwinde zu und fragen ihn, ob er und gegebenenfalls, was er uns zeigen möchte. Und dann dürfen wir auch eines wissen. Der Herr Jesus sieht unsere mühevolle Lage und schreitet zu seiner Zeit ein und schenkt seine Hilfe, manchmal wie durch ein neues Wunder. Amen.